Hallo, mein Name ist Andrea. Ich bin Teil des Teams im Mammuts, dem Museum für Urgeschichte und historische Archäologie in Aspern an der Zeier und Misselbach. Im Mammuts-Podcast beschäftigen wir uns mit 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte. In dieser Folge möchte ich über die Krieger der Kelten erzählen. Kelten lebten in der jüngeren Eisenzeit, der sogenannten Latenzeit. Das betrifft ungefähr den Zeitraum von 450 vor Christus bis 15 vor Christus. Die Kelten waren jedoch nicht ein Volk bzw. ein Reich, sondern sie lebten in einzelnen Stämmen oder Stammesgruppen und besiedelten Gebiete von Spanien bis in die Türkei. Sie hatten alle ähnliche Glaubensvorstellungen, kulturelle Gemeinsamkeiten und verwandte Sprachen. Der Name Kelten ist von den antiken Autoren, nämlich den Griechen und den Römern, geprägt worden. Sie wollten diesen Menschen, die anders waren, denen sie aber immer wieder begegnet sind, einen einheitlichen Namen geben. So nannten die Griechen sie Keltoi und die Römer Galli. Die Kelten selbst haben sich sicher nicht als Teil einer großen Einheit verstanden. Sie nannten sich daher auch nicht so. Auch haben sie uns keine schriftlichen Quellen über sich selbst hinterlassen. Wieso wissen wir trotzdem etwas über diese Menschen? Einerseits durch die antiken Autoren, obwohl hier zu erwähnen ist, dass diese nicht immer objektiv berichteten, da sie mit ihren Schriften meistens einen bestimmten Zweck verfolgten. Unter anderem beschrieben der griechische Geschichtsschreiber Diodor oder auch Julius Caesar das Leben der Kelten. Da sie diese als Feinde ansahen, beschrieben sie sie oft als unzivilisierte Wilde. Auf der anderen Seite liefern uns die archäologischen Bodenfunde wertvolle Erkenntnisse und zeigen uns ein anderes Bild. Die Kelten waren Krieger, aber auch friedliche Bauern, hochqualifizierte Handwerker und Händler. Wohlhabende Familien, Krieger und Druiden bildeten die Spitze der keltischen Gesellschaft, die von einem Kriegeradel dominiert war. Da Krieger also zur Elite zählten, schenkten ihnen die antiken Autoren besondere Beachtung. In den Schriften wird immer wieder von der stattlichen Körpergröße, dem kräftigen Körperbau und der hellen Haut und Haarfarbe der Kelten berichtet. Der griechische Schreiber Diodor schildert uns, auf welche Weise die Kelten ihre Haarfarbe beeinflussen wollten. Sie wuschen ihr Haar mit Kalklauge, um es auf diese Weise zu bleichen. Sie hofften so, dichtes und volles Haar zu bekommen, um es dann von der Stirne weg nach hinten kämmen zu können, ähnlich einer Pferdemähne. Die auffällige Haarfarbe und auch lange Schnurrbärte verliehen ihnen demnach einen furchteinflößenden Anblick. Nicht nur ihre Haarpracht war fremd, sondern auch ihre Kleidung. Keltische Männer trugen Hosen, dazu ein kittelförmiges Hemd und darüber einen Mantel, den sie mit einer Fibel zusammenhielten. Für die Griechen und Römer, die keine Hosen kannten, war das ein ungewöhnlicher Anblick. Die Römer bezeichneten sie deshalb als Barbaren. Auch der Anblick der bunten, in verschiedenen Farben gemusterten Wollstoffe, aus denen Hosen und Mäntel genäht waren, war für sie auffällig. Wesentlich war nicht nur das Aussehen eines Kriegers, wichtig war vor allem seine Ausrüstung. Die archäologischen Bodenfunde liefern uns hierzu wichtige Informationen. Die Lieblingswaffe eines Kriegers war das Schwert. Weiters kämpften sie mit Lanzen, Wurfspeeren, auch Schleudern und Pfeil und Bogen kamen gelegentlich zum Einsatz. Es muss jedoch gesagt werden, dass Fernwaffen wie Bögen und Schleudern von den stolzen Keltenkriegern als nicht ehrenhafte Waffen betrachtet wurden, da sie ihre Gegner im direkten Zweikampf vor Zeugen und Bewunderern besiegen wollten. Um sich zu schützen, trug der Krieger einen Helm, ein Kettenhemd und einen Schild. Von Schilden, die aus Holz und Leder bestanden haben, konnte größtenteils nur mehr der metallene Schildbuckel gefunden werden. Keltische Schwerter, aus Eisen gefertigt, gehörten zu den besten ihrer Zeit. Die Schmiede, die über große Erfahrung und Wissen verfügten, schmiedeten prunkvolle Schwerter mit kunstvoll verzierten Griffen und Scheiden. Ihre Schmiedekunst bzw. ihre Schwerter waren berühmt und als norisches Eisen weithin bekannt. Lange, gerade Klingen zeichnen diese Schwerter aus. Zu Beginn der Latenzeit waren die Schwerter kürzer, mit spitzeren Klingen, wodurch sie vor allem zum Zustechen geeignet waren. Im Laufe der Zeit wurden die Klingen länger und bekamen abgerundete Enden. Auf diese Weise war das Hiebschwert ohne wirkliche Spitze geboren. In der späten Latenzeit waren Schwerter mit einer Klingenlänge von 80 cm keine Seltenheit. Ja, sie konnten sogar eine Länge von 1 Meter oder etwas mehr erreichen. Der Griff eines Schwertes hatte meistens die Form eines großen X und war aus Holz, manchmal auch aus Eisen oder Bronze gefertigt. Schwerter wurden ausschließlich im Kampf Mann gegen Mann eingesetzt. Der Krieger trug sein Schwert an der rechten Hüfte, indem er es an einem metallenen oder ledernen Gürtel befestigt hatte. Schwerter waren aber nicht nur Waffen, sie waren auch Prestigeobjekte. Bloß Krieger von hohem sozialem Stand waren im Besitz kunstvoll geschmiedeter und prunkvoll gearbeiteter Schwerter. Ebenso schmückten die Krieger ihren Hals gerne mit dem Torx, einem offenen, metallenen Halsreifen, dessen Enden kunstvoll verziert waren. Gefunden wurden Schwerter in Gräbern und Heiligtümern, so zum Beispiel in den Heiligtümern in Roseldorf, einer ehemals großen Zentralsiedlung im heutigen Bezirk Hollerbrunn gelegen. Schöne Beispiele für keltische Schwerter können in den Vitrinen unserer Ausstellung im Mammutsschloss Aspern an der Zeier bestaunt werden. Lanzen und Wurfspeere waren ebenso beliebte und verbreitete Waffen. Sie wurden im Nahkampf zum Zustechen wie auch zum Werfen in die Ferne eingesetzt. Die Spitzen waren relativ breit und groß, um dem Feind eine möglichst schwere Verletzung zuzufügen. Nicht nur das, die Spitze der Waffe sollte beim Herausziehen aus der Wunde die Verletzung zusätzlich noch verschlimmern. Von den Pfeilen und Bögen haben sich meist nur mehr die eisernen Pfeilspitzen erhalten. Diese konnten mehrere Formen aufweisen, von dreieckig, mit und ohne Widerhaken, bis zu blattförmigen Spitzen und hatten durchschnittlich eine Länge von 7 bis 10 cm. Die Schleuder bestand aus einem Seil aus Leder oder Bast, das an einem Ende eine Fingerschlaufe und in der Mitte eine taschenförmige Ausstülpung hatte. In diese wurde die Schleuderkugel aus Stein oder Ton gelegt. Mit dieser Waffe konnte durch einen gut gezielten Schuss das Gesicht des Feindes getroffen und verletzt werden. Schild, Helm und Kettenhemd machten die Ausrüstung des Kriegers komplett. Metallerne Helme hatten eine spitzkonische oder halbkugelige Form. Jedoch besaß nicht jeder Krieger einen Helm oder auch ein Schwert. Helme und Kettenhemden waren in der Regel den Anführern bzw. der Oberschichte vorbehalten. Schilde jedoch gehörten zur Grundausrüstung des Kriegers. Sie waren aus Holz, gewöhnlich mit Leder überzogen, hatten eine ovale Form, eine Mittelrippe mit einem eisernen Schildbuckel und einem Handgriff. Waren die Schilde anfangs relativ klein, nahm ihre Größe im Laufe der Zeit immer mehr zu und konnte durchaus Mannesgröße erreichen. Die Kelten hatten kein stehendes Heer, sondern kam es zur Schlacht, führten die Anführer die einzelnen Einheiten in den Kampf. Sie kämpften zu Fuß, zu Wagen und zu Pferd, formierten demnach Reitertruppen und Streitwagenkrieger. Der zweirädrige keltische Streitwagen war mit zwei Pferden, einem Wagenlenker und einem Krieger besetzt. Julius Caesar beschreibt die Geschicklichkeit der Wagenlenker wie auch die der Krieger. Diese waren imstande, die Deichsel des Wagens entlang zu laufen, sich zu drehen und wieder in den Wagen zurückzulaufen. Andere Berichte schildern uns, wie die Krieger von ihren Streitwagen herabsprangen und die Gegner zum Zweikampf forderten. Die Lenker hatten unterdessen die Streitwagen so aufgestellt, dass die Krieger sich jederzeit auf den Wagen zurückziehen konnten. Keltische Krieger werden als sehr mutige, tapfere, starke und stolze Kämpfer beschrieben. Ihre Begeisterung im Kampf wurde durch lautes Geschrei, durch das Schlagen der Schwerter gegen die Schilde und durch den Einsatz der Kriegstrompete, der sogenannten Karnix, angeheizt. Hatte die Schlacht einmal begonnen, stürzten sich alle keltischen Verbände häufig unkoordiniert auf ihre Gegner. Die Kelten glaubten an die Unsterblichkeit der Seele und erwarteten demnach ihre Wiedergeburt. Das war anscheinend auch der Grund, dass sie keine Angst vor dem Tode zeigten und sich mutig ins Schlachtengetümmel stürzten. So konnte es auch sein, dass keltische Krieger als Ausdruck ihrer Todesverachtung nackt in den Kampf zogen. Die Kelten praktizierten den sogenannten Kopfkult, denn sie waren vom Schädel als Sitz des Lebens schlechthin fasziniert. Sie schlugen den getöteten Feinden die Köpfe ab, banden sie um den Hals ihrer Pferde oder steckten die Köpfe auf Lanzen und stellten sie zur Schau. Manchmal balsamierten sie diese Schädel ein und bewahrten sie in Kisten auf. Sie glaubten dadurch, die Kraft des Feindes zu erlangen. Vielleicht war der Besitz eines Schädels auch ein Symbol, um Unheil abzuwehren. Obwohl die keltischen Krieger tapfer kämpften und viele Siege erringen konnten, wurden sie von den Römern bezwungen. Vielleicht war es ihre Wildheit, ihre Unbesonnenheit oder ihre oftmalige Disziplinlosigkeit auf dem Schlachtfeld, die letztendlich dazu führte, dass sie sich den Römern geschlagen geben mussten. Im Jahre 15 vor Christus schließlich besetzten römische Truppen das norische Königreich, das große Teile Österreichs südlich der Donau umfasste. Damit wurde das Ende der keltischen Welt in unserem Gebiet eingeläutet. Weitere spannende Informationen findet ihr in unseren Ausstellungen. Besucht uns in Mammuts Schloss Aspern an der Zeier und Museum Mistelbach live. Alle Infos zu eurem Besuch auf www.mammuts.at.